Wie hältst du das aus, diese heftigen, schmerzvollen Themen immer wieder auf deine Bühnen zu bringen, ohne nicht daran zu zerbrechen, beziehungsweise nicht dich selbst immer wieder zu retraumatisieren?
Ich hatte gedacht, eine Antwort darauf zu haben und wurde eines Besseren belehrt im Leben. Ich weiß nur, dass ihre Worte, ihre letzten Worte an mich total bestärken. Ihre letzten Worte waren nämlich, ich glaube an dich. Sie aber auch am Sterbebett nochmal sagte, erzähl meine Geschichte, denn die sollte gehört werden. Und deshalb mache ich das jetzt trotzdem mit ihr zusammen.
Was möchtest du gerne werden für ein Vorbild für andere?
Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute wieder dabei zu sein. Die Geschichte meiner heutigen Gästin Shannon ist nicht leicht. Und doch ist es so notwendig, dass ich meine Bühne für dieses Thema öffne. Hiermit spreche ich eine sogenannte Triggerwarnung aus. In dieser Folge geht es unter anderem um Tod, Trauer und sexualisierte Gewalt. Shannon ist eine mutige Frau, die mit ihrer Geschichte nicht nur Vorbild für andere geworden ist, sondern damit auch einen Weg gefunden hat, sich selbst zu therapieren, sagt sie. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Anna und habe eine Bühne für Menschen kreiert, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und natürlich gehören auch ihre Geschichten auf die Bühne, damit wir sie gemeinsam in die Welt tragen und multiplizieren können. Mach gerne mit und sei ein Teil davon. Ich danke dir. Und nun kommt die Anmoderation meiner heutigen Gästin. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Heute begrüße ich auf meiner Podcast-Bühne Shannon Gedde. Shannon ist Moderatorin, Reporterin, Redakteurin und Vollblut-Podcasterin, jedoch keine gewöhnliche. Seit Jahren bringt sie Tabuthemen in ihre Podcasts, sei es Gewalt, Diskriminierung, sexualisierte Gewalt, Ungleichberechtigung und nun seit 2 Jahren auch das Thema Tod und Trauer. Shannon ist ein absolutes Vorbild, weil sie mutig und furchtlos die Bühnen rockt und alle Tabus bricht. Und nun Bühne frei für dich, liebe Shannon, und hier kommt dein Applaus.
Wie schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung und Bitte. Danke für die schöne Anmoderation.
Bitte. Wie fühlst du dich, wenn du sowas hörst von dir selbst?
Es ist erstmal so ein bisschen, als würde man von einer anderen Person gerade sprechen, weil man das, was man macht, irgendwie so in den Alltag integriert hat, dass es einem gar nicht mehr so vorkommt, als würde man all das tun. Und es ist tatsächlich irgendwie in meinem Kopf gerade erstaunlich, dass das Thema Tod und Trauer mich schon seit 2 Jahren begleitet. Aber ja, das darf tatsächlich noch ein bisschen sacken und ruhen in mir.
Mhm, verstehe. Ich habe mir natürlich einige Podcasts in der Vorbereitung von dir angehört, habe mich ein bisschen mit deiner Person beschäftigt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Inhalte, der ganze Content, den du da draußen teilst, irgendwie immer wieder so eine Triggerwarnung hineingeschoben bekommt. Und eine Triggerwarnung bekommt ein Content, ein Thema, was in anderen Menschen sogenannte Trigger auslöst und vielleicht die Gefahr besteht, dass man dann eine Retraumatisierung erfährt. Und ich frage mich wirklich, und das meine ich wirklich aus vollem Herzen, wie hältst du das aus? Und das ist vielleicht sehr, sehr schnell und sehr früh zu Beginn dieser Podcast-Folge schon die wichtigste Frage dieses Gespräches. Wie hältst du das aus, diese heftigen, schmerzvollen Themen immer wieder auf deine Bühnen zu bringen, ohne nicht daran zu zerbrechen, beziehungsweise nicht dich selbst immer wieder zu retraumatisieren?
Das ist eine sehr gute Frage, die man sich, glaube ich, auch immer wieder stellen muss. Also ich hatte gedacht, eine Antwort darauf zu haben und wurde eines Besseren belehrt im Leben, weil ich auch immer dachte, es hilft mir, mit anderen Personen, mit Betroffenen vor allen Dingen, über all diese Themen zu sprechen. Und an sich würde ich dabei auch bleiben. Also ich habe auch das Thema Tod und Trauer in die Öffentlichkeit gezogen, weil ich merke, dass mir das gut tut, zu wissen, dass ich eben nicht alleine bin. Und wenn mir das gut tut, habe ich auch immer die Motivation dahinter und das Wissen, dass es ja auch anderen gut tut. Wenn sie zum Beispiel meine Geschichte erfahren oder auch sehen, okay, ach krass, die trauert vielleicht genauso wie ich oder die hat genau dieselben Zweifel oder Gedanken. Und ich glaube, dieser Austausch tut zum einen gut, zum anderen gibt es aber auch Impulse, wie du selbst gesagt hast, die einen selbst nochmal retraumatisieren oder triggern können. Mhm. Und da versuche ich, so eine gesunde Balance zwischen der privaten Shannon und der beruflichen Shannon irgendwie zu bekommen. Es ist ein Prozess, da bin ich absolut noch nicht am Ziel oder das, was mein innerer Monk sagen würde, es läuft gut oder perfekt, das auf gar keinen Fall, weil ich auch immer wieder merke, ich muss mich auch rausziehen. Also ich kann nicht das ganze Jahr über performen und sagen, okay, ich breche Tabuthemen und ich mache das hier jeden Tag mit voller Energie. Ich bin froh, wenn Sachen auch ein bisschen vorproduziert sind. Ich bin froh, wenn ich mich auf Sachen vorbereiten kann. Und ich bin aber auch dankbar darum, dass ich selbst gelernt habe, mir Pausen zu geben.
Es gibt ja, wie gesagt, einige, ja schon fast traumatische Themen in deinem Leben. Und du entscheidest, worüber wir heute sprechen, worüber nicht. Das aktuelle Thema, womit du auch in die Öffentlichkeit gehst, womit du deinen Instagram-Kanal bespielst und dein aktueller Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Tod. Und das machst du nicht aus Hobby und grundsätzlich, sondern weil du diese traumatische Erfahrung selbst gemacht hast. Magst du uns mitnehmen und erzählen, was der Hintergrund ist und wieso? Oder lass uns erstmal bei der Geschichte anfangen. Was ist deine Story zum Thema Tod?
Ich habe meine Mama vor 2 Jahren an Krebs verloren. Sie starb in meinen Armen bei uns zu Hause, nachdem wir 1,5 Jahre gegen den Krebs gemeinsam angekämpft haben. Und das war ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, was mich bis heute jeden Tag prägt. Und ich auch sagen würde, dass es in der Trauer vielleicht manchmal so wirkt, als wäre ich weiter, wobei ich auch bei der Formulierung sehr vorsichtig bin, weil wie weit und wer misst eigentlich, wie weit man in Trauer ist? Also gibt es da überhaupt ein Ziel? Ich glaube, man muss einfach gucken, inwiefern man damit umgehen kann oder es in sein Leben irgendwie integriert. Aber genau, dieser Moment oder dieser Verlust hat mich dazu geführt, eben, dass ich über Tod und Trauer öffentlich aufkläre und so ein bisschen meine eigene, ich sag mal so, Online-Therapie damit gestalte, sage ich immer. Weil ich auch merke, dass es ja in dem Austausch beim Tod und Trauer natürlich immer erstmal die Stimme runtergeht. Na, alle sind immer sehr emotional ergriffen. Und ich möchte das aber auch ein bisschen drehen und sagen, hey, es geht weiter. Und ich habe mich dazu entschieden, dass es in meinem Leben weitergehen darf ohne meine Mama. Und nehme das Leben jetzt so an, wie es kam und versuche da auch Hoffnung und Mut irgendwie mitzugeben und eben auch zu zeigen, hey, die Gedanken, die einen beschäftigen, damit ist man nicht allein und vor allen Dingen, man wurde damit konfrontiert. Es ist genauso wie mit den anderen Themen. Ich habe jahrelang mit Romina Gefährtinnen gemacht. Und Gefährtinnen ist ja auch ein Podcast, der sich über sexualisierte Gewalt eben fokussiert hat. Und wir beide sprechen da auch über unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit dem Thema machen mussten. Und auch da, bei meiner Vergewaltigung, die habe ich mir auch nicht ausgesucht. Damit wurde ich quasi auch konfrontiert und musste irgendwie lernen, damit umzugehen. Und das sind alles Themen, die, glaube ich, viel zu wenig Präsenz haben in dem, wie es Opfern tatsächlich geht oder Betroffenen. Man spricht zwar viel darüber, also jetzt bei sexualisierter Gewalt, was passiert ist und der Täter und dies und jenes und wie kann das alles passieren so, aber wirklich mal diese betroffenen Perspektive zu durchlaufen und auch zu sehen, was für Gedanken hat man, welche Zweifel hat man, was für Gedanken gegen sich selbst hat man vor allen Dingen auch durch diese Handlung oder hätte man da was besser machen können oder, da gibt's ja so, so viel, was einen beschäftigen kann, genauso wie beim Thema Tod und Trauer und dadurch, dass mir wirklich hilft, drüber zu sprechen, habe ich gesagt, okay, meine Mama wollte eh einen Podcast haben.
Ach so.
Sie wollte selbst ihre Geschichte erzählen, ja. Und das wollten wir auch die ganze Zeit eigentlich machen. Sie wurde aber leider immer kränker, dass es also moralisch einfach nicht vertretbar war, ihr ein Mikrofon vor die Nase zu setzen. Und auch der Gedanke da irgendwann mal auch gar nicht mehr war. Und sie aber auch am Sterbebett nochmal sagte, erzähl meine Geschichte. Denn die sollte gehört werden. Mhm. Und deshalb mache ich das jetzt trotzdem mit ihr zusammen. Mhm. Also ich habe ja ihre Sprachnachrichten alle nochmal durchgehört, die ich besitze und habe sortiert, was darf öffentlich gehen, was soll privat bleiben. Und sie ist auch im Podcast mitzuhören und erzählt ihre eigene Geschichte, genau.
Interessant. Du hast uns ein paar Brocken jetzt hier schon in dem Podcast und zwar ziemlich emotionslos und sachlich hingeworfen, was natürlich auch wieder sehr beeindruckend ist. Aber das zeigt ja auch nur, dass du wirklich auch schon immer wieder über diese Dinge gesprochen hast, das nicht zum ersten Mal tust. Für dich ist das schon Erfahrung und das hilft dir. Ich würde gerne bei beiden Geschichten gleich ansetzen hintereinander und würde aber erstmal bei deiner Mama bleiben. Wenn du sagst, deine Mama wollte einen Podcast, das war ihr Thema, ihr Traum, ihr Wunsch, dass sie mal mit dir zusammen oder alleine einen Podcast macht. Worüber wollte deine Mama sprechen? Was war denn ihr Thema?
Tatsächlich entstand die Geschichte mit ihrer Krebsdiagnose. Also sie wollte tatsächlich, dadurch, dass sie sich durch das Gesundheitssystem sehr benachteiligt gefühlt hat, dass sie auch viel Hoffnungslosigkeit gefühlt hat in ihrer Krebsdiagnose und daraus motiviert wollte sie eben ein Sprachrohr eröffnen, wo sie eben auch anderen Krebserkrankten vielleicht eine Stütze sein kann oder Gedanken austauschen kann, teilen kann. Vielleicht, und das ist eine Vermutung von mir, konnte ich sie nicht mehr fragen, auch ein bisschen inspiriert durch Gefährtinnen. Den Podcast gab es ja schon vorher. Mhm. Und vielleicht hat sie gesehen, welchen Effekt das auf mich hatte und was mir das bedeutet hat. Und sie wollte das genauso quasi über ihre Krebsdiagnose selbst machen, genau.
Shannon, ich hatte dich gerade anmoderiert als Vorbild. Also in meinen Augen bist du ein Vorbild, weil du dich auf die Bühnen, also auf sinnbildlich Bühnen dieser Welt stellst und über diese schmerzhaften, deine eigenen schmerzhaften Themen sprichst. Warst du ein Vorbild für deine Mama? Sogar, wenn sie Gefährtinnen gehört hat und ja, dir folgen wollte in dem Moment.
Ist eine Vermutung, ist eine Anmaßung vielleicht auch, aber ja. Klar, meine Mama wusste über Gefährtinnen, welchen Effekt es auf mich hat. Sie hat es aber nicht hören können, weil ihr das zu viel Schmerz bereitet hat als Mama.
Verstanden.
Zu hören, was da ihrer Tochter widerfahren ist. Natürlich wusste sie über die ganze Geschichte Bescheid und wir hatten da auch einen intensiven Austausch. Aber das nochmal in Gänze zu hören, sie hat es supportet, sie hat alles geliked oder geteilt, also das auf jeden Fall. Mhm. Aber eben mit der eigenen persönlichen Grenze ist, sich nicht jede Woche anhören zu können. Verstehe. Und das fand ich auch absolut respektabel und gesund. Ob ich ein Vorbild trotzdem für meine Mama war, vielleicht auch nicht. Ich finde diese Rollen zu tauschen, glaube ich, ein bisschen zu krass in meinem Kopf, weil sie einfach mein Vorbild war. Mhm. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass ich auch das für sie sein konnte.
Interessant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch die Rollen tauscht manchmal. gerade in dieser Mama-Tochter-Beziehung könnte ich mir gut vorstellen, dass es in beide Richtungen geht.
Vor allen Dingen, weil die auch so intensiv war. Also die Beziehung war wirklich, wirklich intensiv zwischen mir und meiner Mama. Und bestimmt, ich mag es mir, glaube ich, nur selbst nicht zuschreiben.
Vielleicht irgendwann. Vielleicht muss es auch gar nicht sein. Also es reicht ja schon, wenn du jetzt ein lebendes Beispiel oder Vorbild bist für andere junge Frauen. Lass uns vielleicht auf das traumatisierende Erlebnis kommen der sexualisierten Gewalt. Da müssen wir nicht ins Detail gehen. Du setzt die Grenzen. Auch sowohl uns als auch unsere ZuhörerInnen zu schützen, weil ich jetzt nicht weiß, wie vorbereitet die in dieses Gespräch kommen. Bei dir ist es klar, du hast eine Triggerwarnung ausgesprochen in deinem Podcast mit deiner bekannten Romina hieß sie, glaube ich, in diesem Podcast Gefährtinnen, dass wir vielleicht mal über dieses Thema sprechen. Sexualisierte Gewalt, bei dir sogar Vergewaltigung. Darf ich fragen, wie alt du da warst, als dir das widerfahren ist?
Anfang 20. Es war mitten in meinem Studium. Mhm. Ja, Anfang 20 war ich.
Okay. Vielleicht dadurch, dass ich, also das ist für mich auch jetzt für diesen Podcast auch ein neues Thema. Ich überlasse dir, glaube ich, einfach die Erzählerbühne, ohne die Fragen zu stellen, weil ich tatsächlich jetzt gerade auch gar nicht wüsste, wie man da Fragen stellt zu dieser Thematik. Da bist du ein bisschen erfahrener und hast über die Themen mehr gesprochen. Erzähl bitte, wie es für dich war, also was genau ist passiert und wann. Vielleicht die Frage würde ich, glaube ich, schon stellen wollen. Wann hast du die selbst eingestanden? Ab welchem Zeitpunkt, dass es jetzt das ist, wie du das dann genannt hast, Vergewaltigung?
Also passiert, das ist in Marburg, als ich im Studium war, und es ist auch in meiner eigenen Wohnung passiert. Ich hatte den Täter reingelassen, eben weil es ein mir bekannter Mann war, aber eben nicht mit der Absicht, also sexuell zu werden. Und genau, da ist es tatsächlich passiert in meiner eigenen Wohnung, und wirklich realisiert, was da passiert ist. Puh, das weiß ich bis heute ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich habe mir die Frage auch schon mit Romina im Podcast gestellt. Und ich glaube, dadurch, dass nach meiner Vergewaltigung ich auch im Krankenhaus nicht direkt als Vergewaltigungsopfer einkategorisiert wurde, weil ich das nicht klar benennen konnte, war es sowieso erstmal so ein bisschen, ja, schwierig, da überhaupt die passenden Worte zu finden oder sich damit auch selbst, ja, zuzuordnen, weil man das ja eigentlich dachte, mir passiert das doch nicht. So, und man will vielleicht auch nicht, dass das einem passiert ist. Und im Krankenhaus eben auch große Fragezeichen bei den Leuten waren, die mich da zu Empfang genommen haben. Und sie das Thema am Anfang, eben weil ich gesagt habe, naja, ich müsste mich da mal untersuchen lassen, ich hatte ungeschützten Sex, das ja natürlich erstmal kein Notfall in dem Sinne ist. Und erst als ich umgekehrt bin und meine Freundin, die mich begleitet hat, da nochmal gestoppt hat im Gang und meinte, wollen wir es nochmal versuchen, und eben auch nochmal mit dem Hinweis, wollen wir es klar benennen, und ich dann da hingegangen bin und gesagt hat, ich hatte unfreiwilligen Sex, da natürlich erstmal die Alarmglocken natürlich dann angegangen sind und dann auch gehandelt wurde, ja. Aber für mich selbst zu definieren, dass es eine Vergewaltigung war, das hat viel, viel später im Kopf angefangen. Mhm. Und ich glaube auch erst so richtig, ohne einfach zu sagen, ne, ich wurde vergewaltigt, sondern zu realisieren, was das auch bedeutet, kam mit Romina im Podcast, im Austausch.
Jetzt gehen wir schon in diese Verarbeitungszeit. Mhm. Also du hast ja auch irgendwo, habe ich bei dir gehört, dass, hast du gerade auch gesagt, Online-Therapie ist dein Podcast, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch gesprochen. Und ich kenne das auch von mir so, dass mein eigener Podcast in jeder Hinsicht für mich eine Art Therapie ist, weil man natürlich auch immer Themen mit einem resonieren, wenn Themen besprochen werden, egal, gerade bei Schmerzen, bei Verlust, bei Angst, also bei Traumata, wenn das mit dir resoniert, ist das auch eine Art Therapie, weil du dann, entweder bist du hoffentlich nicht retraumatisiert oder es wird dir geholfen, und deshalb finde ich persönlich das auch total wirklich mutig und wirklich auch helfend, den Menschen, den Frauen gegenüber, diese Themen offen anzusprechen und eure Geschichten zu erzählen. Das ist unglaublich mutig.
Aber es ist auch notwendig. Also weil, ne, du hattest das Thema auch eingeleitet und warst in dem Sinne ja ein bisschen hilflos in der Fragestellung und wusstest nicht so ganz, wie darf man, einfach, glaube ich, weil diese Themen in der Gesellschaft jetzt nicht besprochen werden, wie, was hattest du heute in deinem Einkaufswagen oder so. Ja, genau. Ne? Also irgendwas, ne, was einfach schon mal einem gängiger ist. Blödes Beispiel, ne? Aber du weißt, was ich meine. Klar. Und es ist natürlich irgendwo eine Barriere da, weil man auch so vielleicht auch diese Hemmung oder diesen Respekt davor hat, so, boah, wie weit kann ich bei dem Thema gehen, bei der Person? Ich sage aber für mich immer ganz klar, ich habe das Thema in die Öffentlichkeit getragen, um eben darüber zu sprechen. Also darf man mich auch fragen, so. Und ich würde das nicht pauschalisieren, wenn ich jetzt weiß, okay, eine Freundin wurde vergewaltigt, würde ich nicht dieselben Fragen stellen, die mir gestellt werden oder die ich auch beantworte. Aber ich glaube, es ist notwendig, eben diese Tabus zu brechen, ja. Mhm.
Warum ist das notwendig? Also ich nehme an, um präventive Maßnahmen zu treffen, aber was genau? Was genau passiert dadurch, dass du darüber sprichst, genau, in anderen Frauen, vielleicht jungen Frauen, die das hören?
Mhm. Also präventiv bei Frauen muss man ja an sich, glaube ich, wenig ansetzen, weil eine Frau ja keine Schuld trägt, wenn sie eben vergewaltigt wird. Aber ich glaube, es hat mehr ein, wenn es passiert ist, dass man sich selbst nicht als, oder anders formuliert, dass man selbst nicht in Verschwiegenheit sich verliert, ne, und sagt, okay, das ist mir passiert und ich muss damit irgendwie alleine umgehen, weil ich merke, sobald ich das irgendwie nach außen trage, dass alle überfordert sind und sagen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und selbst nicht wissen, damit umzugehen. Mhm. Und bevor man sich dieser Hilflosigkeit anderer noch dazu aussetzt, habe ich das Gefühl, oder hatten Romina und ich auch das Gefühl, auch die Motivation, eben so ein Safe Space zu schaffen, wo man weiß, du kannst das ja aussprechen, was dich umgibt, und du wirst verstanden, ohne jemanden auffangen zu müssen, ohne jemanden etwas erklären zu müssen, ohne jemand anderen eine Stütze zu sein, wo du gerade selbst einen brauchst.
Du hast gerade gesagt, die anderen waren auch ohnmächtig oder wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie hast du das wirklich erlebt? Also in dem Moment, als du dann gesagt hast, du bist dann zurückgekehrt, hast du gerade erzählt, im Krankenhaus, diese Krankensituation, hast dann gesagt, ich habe nicht nur ungeschützten Sex gehabt, sondern und freiwilligen ungeschützten Sex. Wurdest du dann ab diesem Zeitpunkt anders behandelt? Waren dann auch schon die Hilfskräfte im Krankenhaus anders zu dir? Oder wurden da auch große Augen gemacht und keiner wusste, ja, was machen wir jetzt mit dem Mädel? Oder hast du dich da aufgehoben gefühlt?
Nee, das auf gar keinen Fall. Also leider nicht. Ich wurde da eigentlich noch hilfloser empfangen. Also am Anfang, ne, war es eher so ein, okay, ja, können wir nichts machen, ist kein Notfall. Bitte wende dich an deine Frauenärztin. Und ich habe dann aber eben auch gemerkt, okay, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, dass dieser Fall gar nicht so oft vorgekommen ist in dieser Klinik. Und dann haben die Ärztinnen gewechselt. Ich hatte erst eine Ärztin, die mich befragt hat. Dann hatte ich eine Ärztin, die mich nochmal aufgeklärt hat. Dann hatte ich einen Arzt, großer Fehler für mich, der mich untersucht hat. Und es war dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist kein gängiger Ablauf hier gerade. Mhm. Und ich möchte das nicht pauschalisieren. Es gibt Kliniken in Deutschland, die darauf total gut gewappnet sind und darauf vorbereitet sind und geschultes Personal haben. Aber bei mir war es eben nicht der Fall. Und ich habe durch diese Hilflosigkeit auch selbst eine Verunsicherung in mir selbst gespürt und im Nachhinein, glaube ich, auch Entscheidungen anders getroffen, wie ich sie heute hätte treffen wollen.
In Bezug auf die Sache oder auch andere Dinge?
Ja, also in Bezug vor allen Dingen auf der Sache und Beweissicherung und so weiter und so fort, weil ich einfach unaufgeklärt war. Klar, geschuldet dem Thema, dass ich dachte, mir passiert das eh nicht und ich mich im Privaten auch vorher nie darüber wirklich informiert habe. Ich wusste, okay, grob, ne, das macht man dann wohl, aber jetzt wirklich so diesen Erste-Hilfe-Koffer hatte ich nicht. Und zum anderen aber auch hätte ich mir gewünscht, dass die Ärztinnen vor Ort ja besser geschult gewesen wären im Sinne von, ne, mich da auch aufklären, bei der Hand nehmen und sagen, was es für Optionen gibt. Beweise jetzt zum Beispiel, dass man Beweise sichert, dass es nicht automatisch heißt, dass man den anzeigt, dass man eine Wartezeit hat, dass man die Beweise zum Beispiel liegen lassen kann und nach einem halben Jahr entscheiden kann. Das hätte vielleicht das ein oder andere nochmal ja verändert in meiner Geschichte.
Interessant. Das heißt, du hast den Fall nicht zur Anzeige gebracht?
Ich hatte keine Beweise. Also ich wurde in meinem eigenen Bett vergewaltigt und habe direkt nach der Tat die Bettwäsche aus Schock und ich kann es gar nicht begründen, aber direkt in die Bettwäsche, also in die, die Waschmaschine gestopft. Mhm. Somit waren eigentlich alle Beweise direkt den Abfluss runtergespült. Mhm. Und ich selbst bin auch nicht direkt in der Nacht ins Krankenhaus gegangen, sondern 1 bis 2 Tage später. Verstehe. Nachdem ich mich einer Freundin anvertraut habe und war auch direkt nach der Tat duschen. Und es hätte sicherlich mit einem Abstrich oder sonstiges, hätte man bestimmt vielleicht noch was finden können. Keine Garantie, aber eine Chance wäre vielleicht da gewesen. Ich hatte schon gerade angesprochen, es war nur unaufgeklärt. Also ich war einfach sehr unaufgeklärt. Es war einfach, glaube ich, auch viel Handeln aus
Instinkt.
An der Scham, so. Aber auch raus, ja, doch. Mhm. Und auch Instinkt, ja, aber auch Scham, ja.
Sehr interessant. Also, weil ich habe gerade Schuld mir hier aufgeschrieben. Ich hatte dir vorhin die Frage gestellt, ob man präventiv etwas machen kann. Da hast du gesagt, weil die Frau keine Schuld trifft, ja. Sehe ich fast ein bisschen anders, dass man präventiv schon was machen kann. Natürlich nicht in der Aufklärung, sondern schon in der Erziehung fast bei Mädchen ansetzen. Wahrscheinlich hast du das auch anders verstanden oder gemeint. Das können wir vielleicht mal ein Gespräch darüber starten, weil ich immer wieder mit Frauen spreche, die Opfer zumindest mal in irgendeiner Art sexualisierten Gewalt waren, vielleicht nicht so schlimm wie bei dir, aber in irgendeiner Art, sagt man ja auch sogar statistisch, ist jede dritte Frau in Deutschland davon betroffen, dass sie in irgendeiner Art, eine Art und Weise sexualisierte Gewalt oder damit konfrontiert worden ist. Vielleicht eine große Frage, gesellschaftliche, aber trotzdem jetzt Thema Prävention. Und gerade in die Kindererziehung, sei es in der Familie, sei es im System, was würdest du grundsätzlich wirklich einfach anders machen? Oder jetzt deine persönliche Meinung, du kannst natürlich nicht die gesamte Gesellschaft auf den Kopf stellen, ist klar.
Also ich würde bei der Erziehung beim Mädchen eigentlich nur mitgeben wollen, dass dein Körper ist halt dein Körper und du darfst, bist die Einzige, die darüber eben bestimmen darf. Also dieses Selbstbewusstsein vielleicht auch stärken, relativ früh Grenzen setzen. Das fängt damit schon an, wenn der Onkel irgendwie, keine Ahnung, das Mädchen kitzelt und sie sagt nein, das dann auch, klar, es ist jetzt keine Akutsituation, aber selbst da lernt sie schon nein zu sagen. Mhm. Auch wenn die Tante sie kitzelt und sagt, ne, nein, das ist mir gerade zu viel, dass auch die Tante darauf reagiert. Also ich möchte da gar nicht so auf die Männer schießen.
Ich wollte sagen, bei Jungs und Mädchen gleichermaßen, genau.
Ja. Genau, ja. Also ja, ja, genau. Und auch wenn ein Junge sagt, ja, ne, ich möchte nicht weiter angefasst werden, dass da eben auch eine Grenze gesetzt wird. Also dass da dieses Bewusstsein viel, viel schneller vielleicht auch schon mitgegeben wird. Wo ich aber tatsächlich gegen die Jungs dann aber auch schießen muss, ist, dass es nicht witzig ist, eben, keine Ahnung, Grenzen zu überschreiten oder dass es nicht witzig ist, da nur weil sie ein Mädchen ist oder weil sie dieses oder jenes Outfit trägt, dass es dann irgendwie schon, guck mal, die ist ja platt, also flach wie ein Brett oder weiß ich nicht, also schon direkt auf dieses Körperliche gehen. Das ist tatsächlich etwas, was man der Erziehung auch mitgeben muss. Und ich glaube schon, dass es natürlich präventiv aufklärend sein muss, im Sinne von, dass die Frau mehr weiß, in so Akutsituationen umzugehen, nicht so hilflos reingehen, wie ich es war, oder beziehungsweise hilflos im Sinne von, ne, nichts wissend, nichts ahnend, dass man da mehr Aufklärung mit an die Hand gibt. Bei Männern aber auch, dass Männer nicht zu Tätern werden. Mhm.
Du hast gerade von der Situation erzählt, dass du 2 Tage gebraucht hast, bis du ins Krankenhaus gekommen bist. Dank dieser Freundin bist du dann ins Krankenhaus gegangen. Wann war der Moment, als du dich deiner Mama anvertraut hast? Kannst du dich daran erinnern?
Oh, das war 3 Jahre später.
Oh wow, okay. Mhm. War sie da schon krank? Oder?
Ich hatte, nee, da war sie noch nicht krank. Aber das war 3 Jahre später. Mich hat das Thema umtrieben. Ich habe es lange verschwiegen. Ich habe es meiner Familie gegenüber allen verschwiegen. Ich wusste, und das war meine Motivation dahinter, zu sagen, okay, wenn ich ihnen das erzähle, werden sie zerbrechen. Weil ich bin ihr Ein und Alles. Und wenn ich selbst zu ihnen gehe und sage, mir ist das und das passiert, ich habe keine Beweise, ich bin machtlos, werden sie daran zerbrechen und ich werde sie nicht auffangen können, weil ich selbst noch damit zu arbeiten habe. Und ich wollte mich psychisch so weit bringen, dass es jetzt überhaupt, also du hast mich als Vorbild anmoderiert, das ist nicht die Vorbildfunktion, die ich weitergeben möchte. Gerne das Schweigen so früh wie möglich brechen, aber ich hab gesagt, ich möchte meine Mama stützen können, meinen Papa stützen können, wenn sie das erfahren. Und ich werde denen das erzählen, sobald für mich es möglich ist. Mhm. Und vielleicht kann man da wieder sagen, okay, Vorbild im Sinne von die eigenen Grenzen sehen und wahren. Und auch umsetzen, das würde ich jedem immer mitgeben. Aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, es hätte mir gut getan, hätte sie es früher gewusst, ja. Mhm. Im Nachhinein.
Verstehe.
Aber wie sagt man so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Aber interessant, dass es diese 2 Aspekte gibt. Nach dieser Tat ist das eine Thema das Thema Scham. Das ist auch der Grund, warum Frauen, Mädchen nicht über bestimmte Dinge sprechen.
Ja.
Mit sich das jahrzehntelang rumschleppen. Und das zweite Thema, und das ist jetzt sehr interessant, weil ich fühle das sogar voll, aus Schutz der eigenen Eltern, ja, weil du die nicht zerbrechen sehen wolltest, ne, und hast dich ja tatsächlich noch mehr zurückgenommen in deinem Selbstbewusstsein, deiner Selbststärke, weil dann musstest du das ja komplett alleine durchstehen, ne, und an deiner eigenen Kraft quasi, ja, deine eigene Kraft ist geschwunden und du hast deine Familie schützen wollen, das ist unglaublich. Du bist Einzelkind, soweit ich weiß, ja?
Genau, ja.
Ja, verstehe. Ja. Du bist für deine Eltern ein und das ein und alles gewesen.
Genau. Und ich, also es war mir halt eben auch wichtig zu wissen, okay, also ja, dass wenn sie das eben erfahren, er hat mir schon so viel genommen, der Täter.
Verstehe.
Ich wollte nicht, dass er mir diesen Safe Space auch noch nimmt. Mhm. Also ich meine, die Tat war in meiner Wohnung, das ist so, ne, mein Rückzugsort gewesen, das war mein privates, wo er schon so viel zerstört hat, dass ich nicht wollte, dass er das Heiligtum, sage ich mal, ne, meiner Familie, so meine Eltern, dass er da auch eine Macht drüber hat.
Verstehe.
Die wollte ich so klein wie möglich halten, ja.
Mhm. Um diese Geschichte komplett zu machen, hattest du jemals wieder Kontakt zu diesem Menschen? Hattest du ihn konfrontieren können? Wie hast du das für dich abgeschlossen, das Thema? Beziehungsweise ist das überhaupt schon abgeschlossen?
Ich würde sagen, ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich glaube, abschließend tut man, ja, genauso wie bei der Trauer, das ist ein Teil von dir und ich glaube, das prägt einen irgendwo immer. Aber ich habe meinen Frieden damit gefunden und er ging auf dieselbe Uni wie ich, in dieselbe Stadt und wir hatten ein oder zwei Seminare so im selben Gebäude, sodass man sich tatsächlich zwangsweise dann mal gesehen hat. Ich weiß noch, dass es mich damals, als ich ihn dann gesehen habe, total aus der Bahn geworfen hat und ich dann auch nach Hause gegangen bin oder auch Seminare ausfallen lassen habe, um eben diesen Menschen zu meiden. Eine direkte Konfrontation hatte ich mit ihm zum Glück nicht. Ich hatte teilweise drüber nachgedacht, ob ich ihn da nochmal drauf sensibilisiere oder sage, was da passiert ist oder nochmal zu sehen, ja, was vielleicht auch er für Gedanken hat, da nochmal einen Raum zu ermöglichen, aber das liegt nicht in meiner Verantwortung. Also wenn, dann hätte er da auf mich zukommen müssen. Den Raum wollte ich ihm aber auch nicht geben und den darf man auch für sich eingestehen, dass man sagt, okay, ich habe damit so oder so zu kämpfen, keine Worte könnten deine Taten bereinigen und deshalb war da für mich eine gesunde Grenze gesetzt, ja.
Wie lange hast du das Thema Schuld mit dir getragen? War das überhaupt Thema bei dir und wie lange hast du das mit dir rumgetragen?
Ich glaube, Ewigkeiten. Also die 3 Jahre, die ich geschwiegen habe, sowieso. In meinem Podcast ist diese Schuld ein bisschen aufgebrochen, einfach weil ich dann drüber sprechen konnte und auch eine Betroffene, eben Romina oder auch die Gästinnen, die wir hatten, auch nochmal einen Spiegel vorhalten konnten und mir wirklich zeigen konnten, dass die Schuld eben nicht bei mir liegt. Und ich wirklich in jedem Detail meiner Geschichte ja auch öffentlich erzählt habe, dass ich da auch nochmal selbst gut reflektieren konnte. Das Thema Schuld begleitet mich aber zum Beispiel auch immer noch bei dem Tod meiner Mama. Mhm. Klar, ich habe gesagt, sie ist an Krebs gestorben, aber ich habe, und das tue ich auch noch bis heute, ich habe immer noch Momente, wo ich sage, hätten wir da und da vielleicht anders entschieden oder hätten wir da und da, keine Ahnung, die Prioritäten anders gesetzt, dass ich beispielsweise meinen Job pausiert hätte und mich völlig auf meine Mama konzentriert hätte, hätten wir sie vielleicht retten können. Und der Überzeugung bin ich immer noch, das hätten wir an ein paar bestimmten Punkten was anderes gemacht, dass sie noch leben würde. Aber davon muss man sich freisprechen und vor allen Dingen hätte sie das auch gar nicht gewollt. Also sie war immer so sehr stolz darauf, was ich beruflich alles erreiche und wo es für mich hingeht. Und ich glaube, also sie hätte sich, oder sie würde sich auch heute noch im Grab umdrehen, hätte ich irgendwie ein Jahr frei gemacht und hätte mich total ihr gewidmet, weil sie wollte, und das war auch unser Versprechen, dass ich sie so ansehe, wie Mama halt eben Mama ist und nicht den Krebs angucke, wenn ich sie ansehe. Mhm. Und auch nicht nach Hause gehe und nur Krebs Thema ist, sondern auch Thema sein darf, dass meine beste Freundin sich von ihrem Freund getrennt hat und wir dann zusammen da sitzen, wie wir es immer tun und darüber sprechen. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mir aber schon eine Schuld zugewiesen im Sinne von, hätte ich sie retten können. Mhm. Jetzt bin ich aber von Scham zu Schuld gekommen, ne?
Ich hatte schon nach Schuld, nach Schuld gefragt. Das ist schon okay. Ich hatte schon vermutet, dass es da Parallelen gibt und wollte eigentlich den Switch vorbereiten zu dem nächsten Thema. Das hast du super, super aufgenommen, den Ball sozusagen. Nimm uns da mal mit. Wann kam die Diagnose Krebs bei deiner Mama? Was für ein Krebs war da und genau, wie seid ihr damit umgegangen in erster Linie?
Also ihre Krebsdiagnose kam, als sie bei einer Frauenarztuntersuchung im Stuhl Blut gefunden wurde. Und die Frauenärztin erstmal von was Harmlosen ausging, Hämorrhoiden oder was auch immer das sein könnte. Und nachdem dann aber vorsichtshalber eine Darmspiegelung dann auch gemacht wurde, stellte sich heraus, dass da bereits ein Tumor im Darm ist, bösartiger Tumor. Und nach weiteren Untersuchungen kam dann auch heraus, dass es auf die Leber metastiert hatte bereits. Mhm. Und es war eigentlich also schon klar, dass sie diesen Krebs schon etwas länger haben muss, unentdeckt eben. Und wir waren da aber voller Hoffnung eigentlich. Also die Chemo haben wir eigentlich mit dem Gedanken gemacht, dass wir das schaffen. Wir hatten hier und da Rückschläge zwar, weil Chemos nicht angeschlagen haben, Metastasen trotzdem gewachsen sind, aber wir hatten auch Zeitpunkte, wo die Metastasen zu 40% geschrumpft sind, dass sie hätten entfernt werden können. Wir haben uns aber trotzdem nochmal für eine Chemo entschieden auf Anraten der Ärzte und haben nicht operiert, was ein großer Fehler war, weil danach die Metastasen weiter gewachsen sind, wir keine Kontrolle mehr über den Krebs hatten und es dann weiter streute, sodass wir dann auch in die Schweiz gegangen sind und da noch Nuklearmedizin probiert haben und. Also wir haben wirklich viele, viele Register gezogen. Bis aber auch einen Monat vor ihrem Tod dachten wir schaffen das. Also wir hatten Hoffnung und wir waren voller Tatendrang. Und klar, wir hatten Rückschläge, aber wir hatten auch immer wieder Mut geschöpft. Vor allen Dingen durch sie. Mhm. Weil sie war immer so, sie hat sich so aufgerappelt, sie hatte so eine Lebensfreude. Die hatte eine Chemo, anderthalb Wochen später hat sie den Garten gemacht. So. Also sie war wirklich voller Tatendrang und hat uns das auch spüren lassen und hat aber auch selbst immer wieder die Hoffnung in uns geweckt, zu sagen, okay, let's go, ich bin bereit, wir machen jetzt die nächste Therapie, was für Optionen haben wir? Und letztendlich hatte sie sich dann aber auch dazu entschieden, keine weitere Chemo mehr zu machen, nachdem wir weitere Rückschläge hatten und sie auch nicht mehr so gut verkraftet hat. Und die Ärzte aber auch gesagt haben, dass eine weitere Chemo nicht zur Heilung beitragen würde, sondern eben nur das Leben vielleicht verlängern würde, aber auch nur ein paar Monate. Mhm. Also das war jetzt nicht mehr absehbar, dass da wirklich Jahre noch an Lebensqualität vor allen Dingen für sie bereitstünden. Und ja, irgendwie diese Hoffnung, den Mut, ich persönlich hatte den noch 3 Tage vor ihrem Tod, bis mir die Palliativärztin gesagt hat oder die Augen geöffnet hat, dass Mama eben im Sterben liegt und im Nachhinein hätte man das auch schon vorher sehen können. Aber wie das eben so ist, die eigene Mama ist todkrank und ich glaube, man hält sich an jedem kleinen Grashalm fest. Also das ist, ja.
Shannon, ja. Wie viel Zeit hattet ihr zusammen ab der Diagnose bis zu diesem letzten Tag?
Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Das ist auch keine lange Zeit. Mhm. Aber eigentlich eine Zeit, in der wir immer dachten, dass wir das schaffen. Also es stand eigentlich nie im Raum realistisch für uns, dass wir uns verabschieden würden oder so. Mhm.
Deine Mama war ein sehr, sehr positiver und lebenslustiger Mensch, soweit ich das verstanden habe. Ich verfolge dich ja und deine Stories und alles, was du von ihr berichtest. Und sie hat es geschafft, ja, euch eben immer wieder zu motivieren, sagst du ja auch während dieser schwierigen Zeit. Also ihr habt ihr zu verdanken, dass da immer wieder der neue Mut kam. Und letztendlich sogar 3 Tage vor ihrem Tod, hast du gesagt, hast du noch dran geglaubt, dass es irgendwie machbar und schaffbar ist. Also ich kann mir diese Situation überhaupt nicht ausmalen, kann aber ungefähr nachvollziehen, so ein bisschen, was das bedeuten könnte, weil ich auch eine sehr, sehr enge Verbindung zu meiner Mutter habe. Ja. Also es ist eine unglaublich enge Verbindung und ich weiß, dass es bei anderen nicht so ist und deswegen kann ich da absolut reinfühlen. Ich weiß immer, wenn es ihr schlecht geht, auf Distanz, komisch, ne? Also man spürt sich. Und ich sage immer, auch meiner Freundin hatte ich das irgendwann vor ein paar Monaten gesagt. Ich habe gesagt, ich kann alles. Aber so diese Verbindung, wenn die mal kappt, aufgrund von dem Ausscheiden des anderen, das wird, glaube ich, da werde ich wirklich gute Freunde brauchen. Das war mein Spruch. Und ich frage mich wirklich gerade, wie man sowas schafft, gerade dann, wenn die Verbindung so besonders ist. Und wie viel Präsenz hat dieser Mensch in deinem Leben, also im Alltag? Wie schaffst du das?
Die Präsenz von Mama,
ja,
jetzt,
genau,
meinst du?
Ja, genau.
Ja, alltäglich. Also auch wenn ich jetzt hier hinter die Kamera gucke, sind Bilder von ihr. Aber sie ist immer noch da für mich und das weiß ich auch. Wir haben eine sehr enge Verbindung immer noch. Also ich habe das Gefühl, jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und davon bin ich auch total enttäuscht, weil ich dachte immer so, man hat dann so eine Verbindung und spürt die voll. Also ich spüre jetzt meine Mama hier nicht in dem Raum, so in dem Sinne, sondern ne, ich hab sie in meinem Herzen und in meinem Kopf und frage sie auch bewusst Sachen und sag so, oh Gott, Mama, wie war das nochmal? also das passiert immer noch. Ich schreibe ja auch immer noch WhatsApp-Nachrichten. So
echt?
Ist nicht.
Ah ja, wie cool. Okay.
Ja, weil irgendwie ist das was Beruhigendes. Es ist so etwas, was vielleicht einfach bleiben darf. Mhm. Ich habe auch ihren Handyvertrag noch nicht gekündigt. Das sind alles so Sachen, vielleicht ist das irgendwann mal so, dass ich das tun werde. Es ist vielleicht alles ein Prozess. Mhm. Ich weiß es nicht, aber die Frage, die ist total berechtigt. Also wie schafft man das? Ich habe mir das vor ihrem Tod nicht vorstellen können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es funktioniert. Immer noch nicht. Also es sind jetzt 2 Jahre und ich verstehe nicht, wo die Zeit hin ist und wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Ich habe da keine Antwort oder keinen Beipackzettel, den ich mitgeben kann. Ich weiß nur, dass ihre Worte, ihre letzten Worte an mich total bestärken. Ihre letzten Worte waren nämlich, ich glaube an dich. Und das ist etwas, was im Alltag, wenn ich an mir selbst zweifle oder denke, ich schaffe es nicht, sehr beflügelnd ist, ja.
Schön. Toll.
Ja. Und sie ist Teil, also von allem. Also ich bilde mir sogar ein, dass ich ihre Augen in den Augen meiner Hündin sehe.
Cool.
Die ich nach ihrem Tod mir zugelegt habe. Und irgendwie, ich habe diesen Hund angeguckt und dachte, ja, da ist die Zeit von Mama drin.
Verstehe. Ach, interessant. Ja. Das Blatt wird sich vielleicht auch nochmal ein bisschen verändern oder wenn du selbst Kinder in die Welt setzt, ja, weiß. Also ich überlege einfach, man findet man, klar, man, wie du schon gerade darüber erzählt hast, dass man an dem Leben so festgehalten hat und jetzt hält man an dem Bild so fest, dass sie irgendwo da ist, ja. Und es gibt tatsächlich verschiedene.
Ja, aber diese Vorstellung, selbst Mama zu werden, das ist mit der größte Triggerpunkt gerade, den ich habe.
Okay.
Also ja, weil ich glaube, ich bin mit Leib und Seele dabei. So, ich will Mama werden. Also ich kann es eigentlich kaum abwarten. Und dann aber zu wissen, dass diese Vorstellung, die ich eigentlich immer mit meiner Mama auch geteilt habe, nicht so eintreten wird, wie ich mir das seit kleines Mädchen schon vorgestellt habe. Das macht mir so eine Angst. Oder auch nicht zu wissen, wie man irgendwas macht. Oder auch in der Erziehung oder auch in der Anfangsphase mit einem Baby. Ich weiß, dass ich ein soziales Umfeld und auch ein familiäres Umfeld um mich herum habe, wo ich diese Fragen stellen kann. Auch vor allen Dingen durch die Seite meines Partners, also die familiäre Seite meines Partners. Die ist eine Riesenstütze. Und auf die kann ich auch total bauen, aber es ist eben nicht das Gleiche. Mhm. Und es ist halt nicht meine Mama.
Mhm.
Und und wenn ich dann an Schwangerschaftshormone denke, die das ja alles nochmal höher kochen lassen, habe ich schon echt Angst vor.
Mhm.
ich glaube, das wird ein Riesentriggerpunkt, ja.
Da fällt mir was ein, einfach, was ich dir mitgeben möchte. Und in dem Moment, glaub einfach daran oder sei zuversichtlich, dass es einfach ein neues Vorbild in dein Leben kommt an das oder den du dich also wenden kannst oder den du fragen kannst. Es wird bestimmt irgendjemand da sein, den du fragen kannst. Ganz, ganz sicher. Ja, das muss ich immer.
Ansonsten schreibe ich ja halt eine WhatsApp.
Sonst fragst du sie nochmal. Oh wow, das ist interessant. Um die Geschichte abzurunden, weil natürlich die Menschen, die uns jetzt zuhören, dich nicht alle kennen. Du hast natürlich auch einen Papa und der Papa begleitet dich auf dieser Reise, dieser Abschiedsreise zu deiner Mama. Man hört ihn und sieht ihn auch manchmal, entweder in deinem Podcast oder auf deinem Instagram-Kanal. Genau, wie eng seid ihr zwei, Papa und du? Wie viel gemeinsame Zeit verbringt ihr darüber, oder damit über Mama zu sprechen, in den in Erinnerungen zu schwelgen, oder geht's eher auch darum, in die Zukunft zu schauen, nach vorne zu gucken, sich gegenseitig zu bestärken?
Da geht's tatsächlich um Zweiteres, in die Zukunft zu schauen, weiterzumachen. Klar, um so Todestage herum oder Weihnachten rum kommt das Thema nochmal groß auf. Wir haben aber früh gemerkt, dass wir unterschiedlich trauern. Er hat einen viel, viel stärkeren Drive darin, weiterzumachen und neue Ziele zu setzen. Und nicht, dass ich sagen möchte, er trauert weniger, aber er trauert einfach anders und in einem Tempo, an dem ich nicht mithalten kann oder mehr Grenzen habe, als er sie hat. Und das besprechen wir auch in unserem Podcast Mütter sterben nicht und gucken da eben, wie man da trotzdem zusammenfinden kann. Ich weiß nur, vor Mamas Tod hatte Papa so einen Nokia-Stein. Also dem musst du wirklich eine E-Mail schreiben, um zu sagen, dass man ihn lieb hat. Sonst wäre es gefühlt nicht an ihn herangetragen. Und wir hatten sehr, sehr wenig Kontakt. Also ich wusste immer über Mama, wie es Papa geht. Und jetzt nach ihrem Tod schreiben wir uns auch jeden Morgen und jeden Abend. Und das ist schon sehr ungewohnt für uns. Aber wir dürfen uns dran gewöhnen und würden es auch nicht mehr missen wollen. Aber zum Thema zum Beispiel Tod und Trauer und Mama, da gibt es andere Menschen, denen ich mich mehr öffnen kann, ja.
Verstehe.
Weil bei uns einfach so, ne, dieses Zusammen so, okay, let's go. Wir beide sind ein Team, wir sind immer noch die drei Musketiere. Und wir gucken nach vorne. Aber so in die schmerzhafte Zeit reinzugehen, wir haben gemerkt, da ziehen wir uns eher gegenseitig runter. Ja.
Verstehe. Weil es einfach auch wirklich zu schmerzhaft ist. Da sind wir bei dem Thema Retraumatisierung. Das glaube ich auch. Ich habe vor kurzem hier im Podcast jemanden gehabt, eine Mutter von einem Sternenkind. Ne? Das ist natürlich auch eine ganz heftige Erfahrung. Und sie hat genau das Gleiche erzählt, dass ihr Partner, also der Vater dieses Kindes, ganz anders getrauert hat als sie. Und da mussten die auch erstmal gemeinsam verstehen, okay, wir sind an zwei unterschiedlichen Punkten und jeder darf so trauern, wie er es für richtig hält und sich auch die Zeit nehmen, die er braucht. So. Und letztendlich gibt es auch keine Zeit für die Trauer. Das denke ich schon, kann man so grundsätzlich sagen. Ne? Ob es 8 Jahre her ist oder 2 Monate. Ja, wenn man das immer...
Da gibt es keine Zeit. Nee, nee, absolut nicht. Die Zeit, also heilt auch nicht alle Wunden. Ich kann diesen Spruch nicht mehr
hören. Verstehe.
Das ist so, bringt gar nichts. Also,
weißt du den Spruch oft oder hast du den?
Ja. Ja.
Auf beide, also und, in Bezug auf beide traumatische Erlebnisse, die du in deinem Leben hattest?
Ja.
Oder auf beide?
Ja.
Glaube ich.
Und es bringt bei beiden nichts. Ja. Kann ich aus Erfahrung leider sagen, es bringt bei beiden nichts.
Was bringt was, wenn ich jetzt Nahestehende bin von einem Betroffenen, welches Trauma das auch immer war? Was würde helfen, anstatt diesem Spruch?
Ich glaube, keine leeren Worte. Also Zeit heilt alle Wunden, mein Beileid, das sind alles so leere Worte, da kommt nichts dahinter. So, oder melde dich, wenn was ist, auch ein leerer Satz. Weil man sich komplett aus der Verantwortung zieht. Ich glaube, wenn man der Person nahesteht, erstmal darauf achten, ne, wie ist diese Person auch psychisch aufgestellt? Also was hilft auch in so extremen Situationen grundsätzlich der Person? Ablenkung, drüber reden, ne, ist ja jeder unterschiedlich. Aber wirklich auch in die Aktion zu kommen und zu sagen, hey, keine Ahnung, nach dem Tod meiner Mama war meine Wohnung geputzt und mein Kühlschrank gefüllt von meinen Freunden, als ich nach Hause kam. Oder standen frische Blumen da oder mir wurde frisch gekocht und vorbeigebracht. Oder Menschen standen aktiv vor der Tür und haben gesagt, ich bin in der Stadt, wir können Kaffee trinken. Oder du sagst nein, aber hier war die Chance so. Ergreifst du oder nicht? Und das ist natürlich, das gibt nochmal einen ganz anderen Impuls als, ja, ich bin morgen in der Stadt, melde dich, wenn du was machen willst. So. Und das hat mir zumindest geholfen, in die Aktion gehen, aber auch darauf zu achten, wen hast du da vor dir sitzen. Ja.
Also die Hemmschwelle für den Betroffenen geringer machen, so stelle ich mir das vor. Also jetzt nicht sagen, melde dich bitte, sondern melden, anrufen, vorbeigehen, Blumen schenken.
Genau, aber auch nicht zu lassen.
Ja,
also vielleicht auch, ne? Da musst du eine Balance halten.
Trotzdem fragen, ist es okay für dich, dass ich das tue? Ja, verstehe.
Ja, oder auch die Hilflosigkeit ansprechen, ne? Das finde ich total cool. Also ich hatte auch Freunde, die gesagt haben, deine Mama ist gestorben, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. was würde dir helfen? Lass uns gemeinsam hilflos sein. Und dann aber nicht auch die hilflose Position annehmen im Sinne von, okay, wir wissen beide nicht, sondern drauf achten, gucken, okay, sie hat das und das gesagt, okay, lass es uns versuchen. Und wenn das gescheitert ist, dann lass uns was anderes versuchen. Aber der Person nicht das Gefühl geben, eine Stütze für andere sein zu müssen, aber trotzdem auf Augenhöhe zu wissen, okay, ich fühle mich hilflos, ist das normal? Ach, du fühlst dich auch hilflos? Das kann auch ein sehr schönes, warmes Gefühl entstehen lassen.
Und eine tiefere Verbindung, ja.
Ja, voll.
Interessant. Shannon, ich würde einen kleinen Ausflug machen wollen in deine Zukunft.
Oh ja.
Ja, wir haben, ich habe gesagt, du brichst alle Tabuthemen, bist jemand, der sehr mutig vorangeht. Also nicht nur geht, sondern vorangeht. Also bist ja auch Beispiel für andere, gerade junge Frauen in diesem anderen Thema sexualisierte Gewalt. Was darf alles da noch passieren? Also hoffentlich nichts Traumatisches für dich, aber was möchtest du gerne werden für ein Vorbild für andere?
Also ich finde es immer schwer, mich selbst so als Vorbild zu betiteln. Ich bin froh, dass du es gemacht hast.
Genau,
aber so selbst von der Verantwortung würde ich mich, glaube ich, gerne freisprechen im Sinne von, ich mache ja auch nur das, was mir gut tut. So.
Verstehe.
Und wenn es mir gut tut, darüber zu sprechen, dann tue ich das. Und wenn es jemand anderen hilft, ist das eine Win-Win-Situation. Ich würde gerne in der Zukunft aber viel, viel mehr auch nochmal von meiner eigenen Geschichte weggehen und anderen zuhören und anderen den Raum geben, den sie von alleine vielleicht nicht öffnen würden.
Mhm.
Und da in den Austausch gehen, Leute einladen in den Podcast und da vielleicht einfach, wenn es auch nur 30 oder 40 Minuten sind, aber zeigen, okay, deiner Geschichte wird Gehör geschafft und da aber auch so früh wie möglich ansetzen. Also mein Traum wäre es, auch mit dem Thema Tod und Trauer an Schulen zu gehen und zu sagen so, hey, selbst in der Grundschule kann es sein, dass natürlich, man muss da gucken, wie man ne, das Thema auch aufbereitet, altersgerecht. Das ist ja Grundvoraussetzung natürlich, aber auch da sitzt vielleicht ein kleines Mädchen, die ihre Oma verloren hat und trotzdem morgen einen Mathe-Test schreibt. So.
Mhm.
Und so früh wie möglich da in den Austausch zu gehen und vielleicht da auch eine Hand zu reichen. Das würde ich mir für meine Zukunft wünschen.
Das bedeutet, das Thema Tod und Trauer bist du momentan noch nicht bereit zu verlassen. Also das nimmt dich komplett ein und dein Leben ein. Und du willst sogar noch weitere Schritte gehen. Das tust du ja jetzt schon übrigens. Genau, dein Podcast heißt Mütter sterben nicht. Das haben wir, glaube ich, so klar noch gar nicht gesagt.
Ja.
Mütter sterben nicht. Und da erzählst du nicht nur deine Story, sondern lädst auch jetzt schon mittlerweile Leute ein, die ihre Geschichten erzählen, Trauergeschichten erzählen und hilfst wiederum anderen, die zuhören, ihre Geschichte selbst zu verarbeiten. Und vielleicht ergibt sich daraus noch mehr. Das darf ja alles wachsen. Ganz genau. Genau. Schön. Wie schön.
Mir geht es da auch gar nicht um Reichweite oder Sonstiges. Mir geht es da wirklich um den Wunsch meiner Mama einfach zu erfüllen, ihre Geschichte zu erzählen und aber auch einen Raum zu schaffen für andere, Mut und Hoffnung zu schöpfen und da einfach wie so einen sicheren Raum zu schaffen, ja.
Mhm. Ein wunderschöner Satz auch zum Schluss dieses Gesprächs, weil ich dir genau das wünsche, dass, dass deine Geschichte deine und die Geschichte deiner Mama weitergetragen wird und ja, anderen Menschen hilft. Nichts anderes soll es ja sein. Und damit, also das, was ich tue, ist ja genau das Gleiche. Ich lasse Geschichten erzählen, die in die Welt getragen werden, multipliziert werden, um anderen Menschen zu helfen. Aber in erster Linie tatsächlich auch mir selbst. Da geht es mir nicht anders als dir. Ich danke dir für deine, erstmal für deine Arbeit. Ich danke dir für dein Wirken. Und ich danke dir für deinen Mut. Also der ist wirklich unglaublich. Und da können sicherlich auch andere Frauen und auch Männer, gerade junge Leute, ein Beispiel nehmen. Und ich darf dich gerne, also ich nenne dich gerne Vorbild, auch wenn du dich da jetzt noch nicht so in dieser Rolle siehst. Aber das darf ich gerne sagen von außen, glaube ich schon. Genau. Und danke, dass wir uns hier verbunden haben. Und ich überlasse dir jetzt noch kurz die Bühne, um vielleicht nochmal zu sagen, wo man dich findet, was dir wichtig ist und vielleicht noch ein Abschiedsgruß an unsere gemeinsame Zuhörerschaft abzugeben.
Ja, also danke auf jeden Fall fürs Zuhören und das Auseinandersetzen mit schweren Themen. Ich weiß immer, dass es da eine gewisse Barriere gibt, die man nur schwer überschreitet, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass es einen bewegt aus persönlichen Gründen. Vielleicht liegen da ja auch schon Erfahrungen zurück, die einfach schon länger her sind oder auch recht frisch, aber schön verdrängt werden. Und ich finde, Verdrängung ist immer ein Zeichen von auch ein bisschen Angst und vielleicht auch Scham und Überforderung und Hilflosigkeit. Und vielleicht können wir die ja zusammen aufbrechen. Man muss gar nicht selbst in den Tatendrang kommen und sagen, okay, ich muss meine Geschichte erzählen. Klar, jeder der sein, wer will, kann. Aber auch selbst, wenn es das reine Konsumieren ist zum Beispiel oder auch das Austauschen im Privaten. Jeder darf seinen eigenen Weg finden und jeder Weg ist richtig. Und Hauptsache, ja, sich damit auseinanderzusetzen, egal wie viel Zeit vergangen ist oder noch vergehen darf.
Ich danke dir. Und jetzt genau, wo findet man dich noch alles? Genau, das darfst du noch sagen. Das packen wir alles
Mütter sterben nicht.
Genau.
Mütter sterben nicht natürlich auf Spotify und Apple Podcast und ansonsten auf Instagram und TikTok unter demselben Namen. Genau.
Ich danke dir, liebe Shen. Hab einen wunderschönen Tag heute. Bis bald.
Du auch und ihr auch. Dankeschön.
Danke auch.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal, deine Anna. Ab hier folgt unser Vorgespräch aus dem Backstage.
So, okay, gut, nach einem kleinen Päuschen, Internetpäuschen. Ich habe gerade schon erzählt im Vorgespräch, in Herborn ist hier irgendwie Herborn, bitte sorgt bitte hier für ein vernünftiges Internet. Alle, die mithören. Wir befinden uns gerade noch im Backstage-Bereich, liebe Shannon. Das mache ich immer so, um das Thema gerade besprochene Thema Nervosität ein bisschen abzubauen und einfach nur ein paar Standardfragen zu stellen. Womit stoßen wir heute an? Was hast du mitgebracht? Was trinkst du? Oder trinkst du gar nichts?
Gar nichts. Hätte ich was mitbringen müssen.
Nein, um Gottes Willen. Ich kann dir was einschenken. Ich bin ja der Gastgeber, die Gastgeberin. Womit kann ich dir eine Freude machen?
Ich habe gerade einen Tee getrunken. Ich glaube, ich würde noch einen nehmen.
Klasse. Tee. Tee ist super. Tee habe ich da.
Wunderbar. Und es ist auch gerade so die Jahreszeit, wo man einen guten warmen Tee trinken kann. Irgendwann mal so im Sommer denkt man sich so, boah, weg damit. Aber jetzt gerade geht's noch.
Noch, ja, ganz genau. Genau. Noch ist es so. Stell dir vor, fühl dich in diese Situation, du bist im Backstage-Bereich, du darfst dir den Moment vorstellen, auch ein bisschen einatmen, den Geruch dir vorstellen. Und meine erste Frage ist, wenn du jetzt dir vorstellst, dass da draußen Menschen sitzen und auf deinen großen Auftritt warten, was denkst du, wer da genau sitzt? Würdest du dich über jemanden persönlichen freuen, also irgendjemanden bestimmten?
Ich glaube, es ist immer schön, ein bekanntes Gesicht vielleicht da zu haben, der aber nicht voller Nervosität in der ersten Reihe sitzt und wie so ein Cheerleader ist und denkt so, wow, du reißt das gleich ab, sondern so eine Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, über so eine Person würde ich mich immer sehr freuen. Und ansonsten mag ich es tatsächlich, wenn ich nicht im unmittelbaren Bereich jemanden habe, den ich wirklich persönlich sehr, sehr gut kenne, weil mich das zudem nervös macht, weil ich immer einen sehr großen Kritiker in mir drin habe und das Gefühl habe, die Antwort von meinem Kritiker vielleicht schon im Gesicht der bekannten Person zu sehen und daraus lesen zu können, ob das gerade gut läuft oder nicht. Also ich brauche eine Person, die relativ neutral eine schöne, warme Ruhe ausstrahlen kann.
Dann bin ich das heute, würde ich vorschlagen. Wenn mein Internet nicht zusammenbricht, wie gerade eben schon, dann bin ich heute die Ruhe in Person.
Alles sehr gerne.
Ganz genau. Was denkst du, wie viele gekommen sind? Darfst du dir jetzt wünschen, eine Zahl?
Oh. Ich habe einen sehr kleinen Raum vor Augen tatsächlich. Es ist eher so ein cozy Vibe. Ich glaube, so bis zu 100, 150 Leute sind da gerade in meinem Kopf, die aber auch nicht so gestuhlt in einer Reihe da sitzen, sondern ist so ein bisschen, ne, manche stehen, manche haben irgendwie auch auf dem Boden vielleicht irgendwie einen kleinen Sitzkissen. Es muss auch nicht unmittelbar drin irgendwo in der Location sein, sondern das darf auch gerne bei gutem Wetter draußen auf einer Wiese passieren.
Toll. Ja, das hört sich total gut an, kann ich mich auch sehr gut hineinfühlen.
Sehr schön.
Und trotzdem möchte ich dir heute gerne die Bühne bieten, sei es auf der Wiese oder in einem gemütlichen kleinen Raum, und würde dich jetzt dazu einladen, mit mir auf die Bühne zu gehen und frage, bist du bereit?
Sehr gerne.
Super. Hier kommt deine Anmoderation, liebe Shannon.
Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.